Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Wir begrüßen euch heute zur Fortsetzung des Interviews mit Frau Andrea Brackmann. Letzte Woche hatten wir Teil 1 veröffentlicht und heute könnt ihr Teil 2 hören. Wir wünschen euch dabei viele tolle Eindrücke.
Der Idealismus, der ja gemeinhin mit Hochbegabung auch in Zusammenhang steht und ich kann da gleich aufmachen, das ist ja etwas, ich finde, das ist wirklich allen zuteil, also etwas zu idealisieren, etwas zu perfektionieren, als Leitbild, ne, sozusagen als Orientierungsmarker fürs eigene Leben, egal in welchem Kontext. Ne, kann man
Also ich denke schon, dass es Schnittstellen gibt zwischen Perfektionismus und Idealismus, aber ich glaube, der Idealismus, so wie ich ihn verstehe, es hat nochmal ein bisschen einen anderen Schwerpunkt. Also den Perfektionismus würde ich jetzt einfach mal der Einfachheit halber, um es auseinanderzuhalten, mehr so dem Leistungsbereich zuordnen. Ja. Also das können künstlerische Leistungen sein oder wissenschaftliche Leistungen, schulische Leistungen. Oder das kann auch bis hingehen, weiß ich nicht, wie man eine Wohnung gestaltet oder so. Während der Idealismus, das würde ich mal mehr so in Zusammenhang sehen mit diesem unglaublich starken Gerechtigkeitsgefühl, das hochbegabte Kinder ja oft schon an den Tag legen. Und auch eben diesem Bedürfnis, sich für diese Gerechtigkeit einzusetzen. Manchmal auch wirklich in nervtötender und anstrengender Weise für alle Beteiligten. Oh, ja. Wenn da etwas in der Familie nicht alles ganz gerecht irgendwie zugeht oder unter den Geschwistern, dann kann es schon nervenaufreibende Diskussionen geben. Und auch bis hin zum eigenen Nachteil, dass sie sich manchmal zum eigenen Nachteil mit dem Lehrer zum Beispiel in der Schule anlegen, weil sie finden, dass ein Schüler, eine Schülerin in irgendeiner Form ungerecht behandelt wird. Also es gibt sicher Berührungspunkte, das hochbegabte, sagen wir mal, unfertige, auch ungerechte, unperfekte Zustände schwer ertragen können, also sich unwohl und unbehaglich fühlen. Also ich habe mal gesagt, es ist fast wie so ein emotionaler oder geistiger Juckreiz, wenn da irgendetwas noch nicht so ganz stimmt, wie sie sich es eigentlich vorstellen, dann müssen sie so lange irgendwie daran arbeiten, bis es zumindest irgendwie besser ist. Also vielleicht nicht ideal, aber zumindest bis es optimal ist. Und also vor allen Dingen dieser idealistische Aspekt, ich habe mich zwei Sachen gefragt. Zum einen, für mich war lange der Zusammenhang zwischen Idealismus und Hochbegabung gar nicht so offensichtlich oder so naheliegend, weil man ja doch eigentlich denkt, ja gut, es sind eher, ne, intellektuelle, rationale Persönlichkeiten, die vielleicht eher so in ihr eigenes Süppchen kochen, ihre eigenen Studien verfolgen und jetzt nicht so ein ausgeprägtes, sagen wir mal, soziales Gespür oder soziales Gewissen haben. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wirklich in allen Merkmalslisten über hochbegabte Kinder auch dieses stark ausgeprägte Gerechtigkeitsempfinden auftaucht. Das ist eigentlich schon fast Standard. Also das war das eine, was ich mich gefragt habe, wie hängt es eigentlich zusammen? Und die andere Frage, die ich mir auch gestellt habe, wie entwickelt es sich eigentlich im Laufe des Lebens? Also was passiert mit diesem starken Gerechtigkeitsempfinden, wenn die Betreffenden Jugendliche werden, wenn sie Erwachsene werden, wenn sie ins höhere Alter kommen? Und das war für mich, muss ich sagen, auch wieder relatives Neuland, weil ich darüber noch nicht viel gelesen oder erfahren habe. Außer mal bei Mary Elaine Jacobson, eine US-Autorin, die das Buch The Gifted Adult veröffentlicht hat, schon vor, ich glaube, 2 Jahrzehnten. Da ist es mir mal begegnet, dass sie sagte, also viele Hoch- und Höchstbegabte hätten so etwas wie eine humanistische Vision oder sowas. Mandated Mission, also auf Deutsch hat das so eine negative Konnotation, so ein Sendungsbewusstsein oder so, dass sie das Gefühl haben, sie haben so einen Auftrag, sie müssen die Welt verbessern sozusagen.
Ja, also so etwas Intrinsisches, tief in sich Liegendes, ne?
Genau, dass sie denken, ich bin hier sozusagen auf der Erde in einer bestimmten Zeit und es gibt hier bestimmte Probleme und Aufgaben und ich bin sozusagen, fühle mich berufen, die irgendwie anzugehen.
Ja,
oder
genau, ja.
Also das ist mir, wie gesagt, bei Jacobsen einmal kurz begegnet und dann war ich auch sehr erfreut über dieses die Suche nach Sinn von James T. Webb, der das ja auch ausführlicher beschrieben hat und die Erwachsenen zumindest so ein bisschen mit einbezogen hat. Und nochmal, also zu der Frage, wie es eigentlich mit Hochbegabung zusammenhängt. Ich denke zum einen, also sehr viele Hochbegabte sind ja hochsensibel, nicht alle. Bei manchen kann man einfach nur sagen, sie haben sozusagen einen hochreaktiven Geist oder reagieren einfach sehr stark oder schneller als andere auf bestimmte Dinge und Situationen. Aber eben ein großer Teil von Hochbegabten ist hochsensibel. Und erleben, wenn sie zum Beispiel Ungerechtigkeit irgendwie sehen oder Leid irgendwie sehen, nehmen sie das auch besonders intensiv wahr und es kommt eben auch eine entsprechend starke Reaktion, sodass sie eben gerne daran was ändern möchten oder Abhilfe schaffen möchten. Und der zweite Punkt ist, dass es auch eine sehr oft sehr logische und vernunftbetonte Herangehensweise gibt, nämlich, dass sie einfach logisch hinterfragen, warum gibt es zum Beispiel Menschen, die überhaupt kein Geld haben und ganz arm sind? Warum gibt es welche, die ganz reich sind? Warum wird jetzt dieser ausländische Junge auf dem Schulhof anders behandelt als andere Kinder? Also das heißt, sie nehmen die Dinge nicht einfach für selbstverständlich hin, sondern es wird hinterfragt, logisch hinterfragt, ganz simpel. Also diese Mischung aus sehr starkem Mitgefühl, aber auch aus Logik und Vernunft bietet so einen Nährboden für diesen Idealismus meines Erachtens. Und auch ein dritter Aspekt, der da sehr stark mit zusammenhängt, ist, glaube ich, die Gehirne Hochbegabter denken ja sehr stark vernetzt. Es werden sehr schnell sehr viele Bereiche sozusagen aktiviert, wenn ein kleiner Reiz irgendwie reinkommt, sei es jetzt emotional oder sei es geistig oder auch auf sensorischer Ebene. Und also heute würde man sagen, dieses Outside-the-Box-Denken, also nicht quasi in den vorgegebenen Schubladen, wo man quasi sagt, naja, das ist eben so, es gibt eben Arme und Reiche und es gibt eben Kinder, die andere irgendwie schlecht behandeln oder es gibt irgendwie Menschen, die andere aggressiv behandeln oder das nehmen hochbegabte Kinder nicht hin, weil sie eben außerhalb der Norm sozusagen denken, in diesem stark vernetzten Gehirn und solche angeblich normalen Dinge eben, wie gesagt, untersuchen, analysieren, in Frage stellen. Und wenn sie dann merken, da stimmt was nicht, das ist nicht logisch und das ist außerdem mit Leid verbunden, dann erwacht in ihnen sozusagen der Drang, es zu ändern. Also das scheinen mir so die Punkte zu sein, die den Nährboden für Idealismus bilden.
Ja, also genauso würde ich dem auch zustimmen, was Sie da beobachten. Gleichwohl darf man ja einfach nicht vielleicht an der Stelle verschweigen, dass es da ja eben auch Gefahrenquellen gibt. Ne? Wir haben es schon gesagt, im Prinzip diese Leidenschaft, dieser Eifer, der da in Teilen eben freigesetzt wird, einfach weil es der Person möglich ist. Wenn der dann sozusagen ich sag mal, in so ein Missionartum ausartet und ufert und ich meine, für ein anderes Wort noch ein, und die Person über ein ganz bestimmtes Charisma verfügt, dann werden Dinge gefährlich. Ja, insbesondere wenn die Person vielleicht schon einen gewissen Fanclub hat und dann Sachen proklamiert, bei der andere schlecht Schritt halten können, einfach aufgrund vorhandener Fähigkeiten, eingeschränkter Fähigkeiten. Und ja, ich mag an der Stelle sagen, erstmal kein Korrektiv auf Augenhöhe gibt, ne? Kann man ja sagen.
Also Sie denken jetzt zum Beispiel an irgendwelche, weiß ich nicht, Gurus, die dann irgendwie...
Ja, Sektenführer, Gurus, Sektenführer. Also tatsächlich, ja. Würde ich durchaus sagen, es gibt einige, also ich sag mal, das ist auch so etwas, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen strange an, aber mir wurde irgendwann klar, nur weil jemand hochbegabt ist, ist es ja nicht zwangsläufig ein edler Mensch.
Ne? Nein, nicht unbedingt, ja.
Ja, wo wir jetzt hier über Idealismus sprechen, ich finde, das ist ja so etwas, ne? Weil das ja gemeinhin ausschließlich positiv gewürdigt wird. Mhm. Es ist ja auch eine ganz bestimmte Machtposition, manchmal gewissen Personen mit.
Klar, also es gibt natürlich auch immer Menschen, die sozusagen dann ihre Ideale irgendwie als einzig wahre und als allein selig machende Wahrheit hinstellen und vielleicht auch so ein gewisses Verführungspotenzial besitzen, was ja auch ein Teil von Intelligenz oder von Sensibilität sein kann. Also ich selbst habe da jetzt nicht so viele, muss ich gestehen, nicht so viele Beispiele vor Augen von hoch- oder Höchstbegabten, die jetzt ihren Idealismus in Machtpositionen missbrauchen. Also das ist schon, also das ist ein Feld, da muss ich gestehen, bin ich nicht so vertraut. Ich weiß nicht, ob Ihnen jetzt irgendwelche Persönlichkeiten vor Augen sind, die...
Es ist so gewesen, dass in Wien beim Eröffnungsvortrag 2016 beim ETCHA-Kongress in Wien Professor Sternberg den Eröffnungsvortrag gehalten hat und der hat im Prinzip dieses Phänomen für mich einfach noch einmal in einem Vortrag wunderbar verdeutlicht, indem er darauf abgestellt hat, dass im Prinzip viele Hochbegabte, die er dann zitiert hat, unter anderem Steve Jobs und einige andere.
Gates. Er ist ein gutes Beispiel, das ist richtig.
Genau, dass er sagte, die haben natürlich, keine Frage, die Welt verändert, aber nicht unbedingt zum Guten. Und um die Welt zum Guten zu verändern, braucht es vielleicht, und das fand ich ein wunderbarer Ansatz, und ich glaube, er hat dieses Jahr beim deutschsprachigen, also natürlich auch hier bei uns in Deutschland stattgefundenen Kongress in Münster, gibt ja drei deutschsprachige Kongresse, die so Roulette-artig durch Österreich, Schweiz und Deutschland laufen. Da war Sternberg auch zu Gast und hat diesen Vortrag, ich war leider nicht dabei, ich hatte keine Zeit, aber fortgeführt, das habe ich in den Shownotes gelesen, dass er eben sagt, da muss es vielleicht, und das fand ich sehr wichtig und interessant, von Seiten der begleitenden Experten zum Thema Hochbegabte, Kinder, Jugendliche von Seiten der Schule oder eben Schulung der Eltern, andere Fragen geben oder andere, wie soll ich sagen, Kriterien zur Identifikation eben solcher Hochbegabter, eben gemeinhin den Idealismus, ich sag mal, sich auf die Fahne schreiben, von dem wir gerade gesprochen haben, nämlich in Sachen Gerechtigkeit und in Sachen, was muss ich tun, um die Greta Thunberg zu nehmen als ein Beispiel für Standhaftigkeit und Besonderheit.
Ja.
ne, einer im hohen Maße der Gerechtigkeit und ne, der Flamme schon. Das ist ja schon fast eine kleine Jeanne d'Arc, kann man ja sagen. Ne?
Ja, ja, wirklich.
Mhm. Also das ist ja faszinierend, mit welcher Verve die ihren Weg geht. Und dass man eben zur Identifikation eben solcher Persönlichkeiten andere Kriterien bedarf, um eben diese Person abzuholen, zu bestärken, ihren Weg zu gehen, wenn sich weltweit etwas ändern soll. Also um im Prinzip ne, die Stärken, die Fähigkeiten hochbegabter Bestens vorzufinden und weiterzuentwickeln. Ne? Also mit diesen Kindern gemeinsam dann.
Ja. Ja, also ich denke, weil ich nach einem Beispiel fragte, also Steve Jobs ist tatsächlich ein interessantes Beispiel, weil er ja wirklich als echter, der hat ja eigentlich auch als Hippie und als Idealist und als hat sich auch mit Buddhismus beschäftigt, hat sich vegan ernährt und so weiter. Aber er ist tatsächlich, er war eine extrem schwierige Persönlichkeit, die dann so im Laufe seiner Karriere auch ziemlich weit, würde ich sagen, in eine psychische Störung abgeglitten oder abgerutscht ist und der auch so eine leichte Persönlichkeitsstörung hatte. Also den hatte ich mir auch sehr genau angeguckt im Rahmen meiner Recherchen. Aber da sind dann natürlich intelligente, kritische Menschen gefragt, so jemanden auch zu hinterfragen. Das hat ja dann wirklich guruhafte Züge angenommen. Ich will aber so ein bisschen dagegen halten, gegen dieses Bild von hochbegabten Idealisten. Also wie gesagt, Steve Jobs ist, finde ich, so ein Ideal, so ein Spezialfall, so muss ich sagen. Also es gibt natürlich auch unter Hochbegabten solche problematischen Fälle, keine Frage. Ich glaube aber eher, dass es Einzelfälle sind und dass solche Dinge wie Machtmissbrauch oder salopp ausgedrückt Größenwahn auch in vielen anderen Bevölkerungsgruppen zu finden sind. Also meiner Ansicht nach spricht sogar vieles dafür, dass Hochbegabte da eher etwas weniger anfällig sind, weil sie dazu neigen, besonders selbstkritisch zu sein und weil sie ihr eigenes Verhalten stärker hinterfragen und auch bestehende Verhältnisse oder Machtstrukturen stärker hinterfragen. Die US-Forscherin und Bishop haben 2015 eine große Studie zu Merkmalen von hochbegabten Erwachsenen veröffentlicht. Und da hat sich unter anderem gezeigt, dass die Mehrheit tatsächlich eine starke Abneigung gegen Hierarchien und Autoritäten hat. Also Hochbegabte reagieren oft richtiggehend allergisch auf sowas wie Gleichmacherei oder Dominanzgehabe. Die meisten haben ziemlich starke moralische Überzeugungen und besitzen eine große Wahrheitsliebe. Ich habe dann für mein neues Buch, habe ich ja so an die 50 Biografien, eher noch ein bisschen mehr, von bekannten Genies daraufhin untersucht, ob sich diese Aspekte auch in deren Lebensgeschichten wiederfinden und habe da so einige, also für mich überraschende Entdeckungen gemacht. Sehr beeindruckend fand ich zum Beispiel die Geschichte von Marie Curie. Sie war ja Mathematikerin und Physikerin, hat zweimal den Nobelpreis gewonnen in Physik und in Chemie. Und man kennt sie eigentlich eher als zurückhaltende und sachliche Person, die ganz stark auf ihre wissenschaftliche Forschung fokussiert war. Es gibt also viele Bilder von ihr, wo sie ganz ja blass und im schwarzen Kleid in ihrem Labor stand und völlig in irgendwelche Experimente vertieft war. Aber wenn man genauer hinguckt, entdeckt man, dass Marie Curie schon als Jugendliche mit 17, 18 Jahren in politischen Gruppen aktiv war, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern, indem sie für mehr Bildung und also für alle Bevölkerungsschichten, zum Beispiel für ärmere Menschen oder der Landbevölkerung sich engagiert haben. Es waren zum Teil auch verbotene Gruppen damals in ihrem Heimatland Polen. Später im Leben hat Marie Curie, also da war sie schon eine bekannte und anerkannte Wissenschaftlerin, im Ersten Weltkrieg auf eigene Faust Lastwagen zu mobilen Röntgenstationen umgebaut und ist also nach diversen Ausnahmegenehmigungen, die sie da beim Kriegsministerium erstritten hat, ist sie mit einer Gruppe von Röntgenassistentinnen auf ziemlich abenteuerliche Weise an verschiedene Kriegsfronten gefahren, um dort Verwundete zu versorgen. Ein dritter Punkt ist, dass Curie sich lebenslang sehr gezielt für eine friedliche, vor allen Dingen medizinische Nutzung der Radioaktivität eingesetzt hat, die sie ja sozusagen mit entdeckt und die Forschung dazu mit begründet hat. Auch als sie schon sehr krank war, ist sie also um die halbe Welt gereist und hat an der Einrichtung von radiologischen Zentren mitgearbeitet, wo es eben vor allen Dingen um die Strahlentherapie in der Krebsbehandlung ging. Das waren also Dinge, die mir relativ neu waren und die das so ein bisschen bestätigen, was diese beiden Forscher, was Rinn und Bishop da auch festgestellt haben. Ein anderes interessantes Beispiel habe ich bei einer völlig anderen Persönlichkeit gefunden, nämlich bei Wolfgang Amadeus Mozart. Da denkt man ja auch, der hat sich ausschließlich mit Musik beschäftigt, mit Konzerte zu geben, mit Kompositionen sich befasst. Und das hat er auch lange und auch lebenslang intensiv. Aber in seinen späteren Lebensjahren hat er die Fürsten und Adligen, bei denen er quasi ja angestellt war oder für die er gearbeitet hat, immer kritischer betrachtet. Das kam dann auch in seinen Opern zum Ausdruck, also zum Beispiel in der Hochzeit des Figaro. Da prangert er die ungerechten Machtverhältnisse an, stellt zum Beispiel die Diener praktisch ihren adeligen Herren gleich oder stellt mehr oder weniger die hochwohlgeborenen Adligen, stellt sie mehr oder weniger bloß. Und dadurch ist Mozart beim gehobenen Bürgertum und auch bei den Aristokraten immer mehr in Ungnade gefallen, hat sich dann irgendwann auch von seinem Fürsten losgesagt und war quasi der erste freie, unabhängige Künstler in der damaligen Zeit und musste dann aber auch um sein wirtschaftliches Überleben immer mehr kämpfen. Weil wir gerade bei Mozart sind, Ludwig van Beethoven ist ja auch war ja auch ein Idealist und Gerechtigkeitsfanatiker. Seine Ode, die Ode an die Freiheit, Stichwort alle Menschen werden Brüder und Schwestern, müsste man heute korrekterweise sagen. Also man findet diesen Idealismus auch bei Genies, bei denen man es gar nicht vermutet, beziehungsweise wo es sehr wenig bekannt ist. Die Philosophin Hannah Arendt zum Beispiel hat sich im Zweiten Weltkrieg sehr intensiv für Flüchtlinge eingesetzt, auch unter Gefahr für ihr eigenes Leben, weil sie selbst ja als Jüdin Deutschland verlassen musste. Auch Albert Einstein übrigens hat sich nach seiner Emigration in die USA, er hat seine Wohnung quasi zu einer Art Flüchtlingsbüro umfunktioniert und hat also Hunderten von Flüchtlingen mit Papieren, Kontakten, Visa und so weiter geholfen und einen großen Teil seines Einkommens darauf verwendet. Ein weiteres Beispiel, wieder aus einer anderen Ecke, ist die mexikanische Malerin Frida Kahlo. Die hat sich Zeit ihres Lebens für die Rechte der indigenen Bevölkerung stark gemacht. Man kennt ja von ihr viele Aufnahmen und Bilder, wo sie diese bunten alten Trachten trägt. Und ja, sie wirkt dadurch sehr auffallend und exzentrisch, aber es war letztlich jetzt kein Tick von einer berühmten Künstlerin, sondern für sie war es eine Art Symbol für die Solidarität für die indigene Bevölkerung ihres Landes. Wenn wir dann nochmal auf eine ganz andere, in einer ganz anderen Ecke guckt, die Brüder Alexander und Wilhelm von Humboldt, nach denen ja das Humboldt-Forum benannt ist, oder die Humboldt-Universität in Berlin, die haben sich schon um das Jahr 1800 sehr stark für die indigenen Völker eingesetzt oder stark gemacht, haben sich für die Gleichheit aller Ethnien und Sprachen und Kulturen ausgesprochen, haben sich gegen die Kolonialisierung gewandt. Also zu der Zeit war das noch absolut unüblich. Also es scheint sich tatsächlich über verschiedene Sparten und Jahrhunderte und auch ganz verschiedene geniale Persönlichkeiten zu erstrecken. Also Sie merken schon, ich könnte mich da richtig in Rage reden. Es gibt noch so viele andere interessante Beispiele. Sehr faszinierend finde ich auch die Modemacherin Vivienne Westwood. Die hat also einerseits die Mode revolutioniert, andererseits ist sie seit Jahrzehnten politische Aktivistin, zum Beispiel in Sachen Klimaschutz, Tierrechte, in Sachen Pressefreiheit. Aktuell ganz konkret im Fall vom WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der immer noch in London im Hochsicherheitsgefängnis sitzt, den ich übrigens auch für einen hochbegabten Idealisten halte, bei allen schwierigen Anteilen, die seine Persönlichkeit sicher auch hat. Jedenfalls setzt Vivienne Westwood sich da auch sehr intensiv für seine Freilassung ein. Und insgesamt lässt sie also keine ihrer Modenschauen oder ihrer Fashion Weeks, wie man es irgendwie, glaube ich, heute nennt, aus, um auch ihre politischen Anliegen mit anzubringen und ist auch bei vielen Demonstrationen ganz vorne mit dabei. Ganz kurios fand ich übrigens auch, dass vielleicht abschließend, dass es viele Genies gibt, auch schon aus früheren Jahrhunderten, die aus ethischen Gründen Vegetarier waren. Man denkt ja, das wäre eher so ein Lifestyle-Phänomen im 20. Jahrhundert, aber schon Leonardo da Vinci war strikter Vegetarier. Der hat sogar ausschließlich vegane Kleidung getragen. Also keine Lederwesten, keine Lederschuhe oder Gürtel, weil er gesagt hat, er möchte keine toten Lebewesen an seinem Körper herumtragen. Also vegane Kleidung, das ist ja heute ja eher sowas wie ein Spleen, wird als eine Art Spleen von einer Minderheit angesehen. Aber es gab auch sehr viel große Geister oder schlaue Köpfe, die überzeugte Vegetarier waren, Franz Kafka zum Beispiel, Albert Einstein ist spät im Leben Vegetarier geworden, Leo Tolstoi war schon Mitte des 19. Jahrhunderts Vegetarier und auch Steve Jobs war übrigens Vegetarier, sogar zeitweise Frutarier. Meine Überlegung war oder mein Fazit war, dass offensichtlich dieselbe Kombination aus Genauigkeit und Sensibilität und Leidenschaft, die diese Genies oder Höchstbegabten zum Beispiel in der Malerei, in der Musik, in der Wissenschaft anwenden oder zum Ausdruck bringen, dass die auch in ihrer Wahrnehmung oder in ihrem Umgang zum Beispiel mit sozialen Verhältnissen mit ihrer Umwelt zum Tragen kommen. Also es spricht auf jeden Fall sehr vieles dafür, dass Idealismus tatsächlich ein gemeinsames Merkmal von extrem Begabten ist, aber auch von vielen ganz normalen Hochbegabten. Und das ist vielleicht tröstlich zu wissen, dass man mit dieser Eigenschaft nicht alleine ist. Für mich war es, wie gesagt, eine sehr interessante Entdeckung. Ich finde das immer wieder sehr ermutigend und inspirierend, darüber zu lesen. Weil Sie vorhin das Thema Gefahren von Idealismus angesprochen haben, ich sehe da eigentlich vielmehr eine andere Art von Risiko, nämlich das der sogenannten existenziellen Depression. Gibt aber auch, finde ich, sehr, sehr viele Beispiele, wie jetzt Albert Einstein oder Marie Curie oder die Sozialreformerin Florence Nightingale, die sozusagen Pionierin der modernen Gesundheitsfürsorge oder einer staatlichen Gesundheitsfürsorge war, Leo Tolstoi, auch Pablo Picasso. Also ich war unglaublich erstaunt und überrascht, wie viele dieser großen Hochbegabten beziehungsweise dieser berühmten Genies sich in irgendeiner Weise auch schon früh politisch engagiert haben, sich sozial engagiert haben. Einstein hat unendlich viele Aufsätze über Psychologie, über Erziehung geschrieben, über eine Erziehung sozusagen zum Gemeinwohl, dass quasi jeder seine Aufgabe irgendwie in der Gemeinschaft zum Gemeinwohl erfüllt und weniger jetzt zum Erreichen egoistischer Ziele. Also es gibt auch sicherlich einen kleinen Teil, auch Hochbegabte sind, wie Sie sagen, nicht unbedingt, oder Höchstbegabte sind nicht die besseren Menschen, und sie sind natürlich auch nicht gefeit, weiß ich nicht, Narzissten zu sein oder
abzutreffen
oder eine Persönlichkeitsstörung zu entwickeln, wie ich das, wie gesagt, zum Beispiel bei Steve Jobs vermute. Nichtsdestotrotz würde ich quasi darauf bestehen, zumindest solange ich nicht vom Gegenteil oder ja, mich jetzt Forschungen vom Gegenteil überzeugen, das muss man natürlich immer einräumen, dass es in der großen Mehrzahl der Fälle dieser starke Gerechtigkeitssinn oder Idealismus in einem positiven Sinne mit Hochbegabung einhergeht. Wie sich das dann entwickelt, ja, wenn jemand dann zum Beispiel viele Anhänger hat oder ein bisschen leicht in den Wahn abdriftet. Also ein Gegenbeispiel wäre zum Beispiel Bill Gates, würde ich sagen, der hat das eigentlich, der wird ja auch von vielen Seiten angefeindet, aber er hat es eigentlich relativ gut irgendwie geschafft, trotz einer unglaublichen Machtfülle ein sozial verantwortungsbewusster Mensch zu bleiben. Also ich würde nochmal auf einen anderen Punkt ansprechen, was Gefahren des Idealismus irgendwie angeht, weil ich also häufig auch sehe, dass bei den Betreffenden selbst das gewisse Risiken bergen kann, weil sie also häufig in der Kindheit, wie gesagt, ist dieses starke Gerechtigkeitsempfinden noch vorhanden. Häufig lernen aber diese Kinder dann, dass man das eben einfach so akzeptieren muss, dass die meisten Erwachsenen, sagen wir mal, mit dem Leid oder der Absurdität oder der Brutalität, die es irgendwie auf der Welt gibt, oder der Ungerechtigkeit, dass man damit eben klarkommen muss, dass man sich ein dickes Fell zulegen muss und so weiter. Vielen Hochbegabten gelingt das aber nicht. Sie schaffen das nicht gut, das zu filtern, das auszublenden, sei das jetzt Ungerechtigkeit irgendwie so im kleineren Bereich, im Büro, in der Firma, in der Schule, im Umfeld, bis hin eben zu den Ungerechtigkeiten irgendwie, die sie auf der Welt erleben. Und da hat, also ich bin dem zum ersten Mal bei Webb auch begegnet, dass das auch in eine Depression führen kann oder in eine dauernde Überlastung bei den Betreffenden. Und Webb spricht da von einer existenziellen Depression, die sich also nicht mit einer einfachen Therapie irgendwie heilen lässt, sondern die sozusagen ein tiefer Zweifel quasi am Sinn des Menschen, des Universums und so weiter. Also da sehe ich, muss ich sagen, ein viel größeres Risiko, dass Hochbegabte da reinrutschen oder da reinfallen, ja?
Ja, da kann ich jetzt
Wortmeldung
aktiv von Herrn Neubersch. Ist alles gut, kann ich auch gerne koordinieren. Also die, genau, das habe ich tatsächlich hier sehr oft dann in der Praxis ja erlebt, was ja auch letztendlich auch der Startschuss war, da über den Tellerrand zu schauen und das Thema der Hochsensibilität und Hochbegabung und Höchstbegabung mit hinzuzunehmen. Mhm. Und ich war natürlich sehr irritiert, als dann die Person, gerade zum ersten Mal richtig da rein in das Thema, ne, war ich wirklich irritiert, als da die Person das auch noch abgelehnt haben, wo ich doch dachte, Mensch, das ist doch sowas von dann einleuchten aus meiner Perspektive.
Willkommen,
ja, aber genau. Ja.
Und jetzt gibt's Namen, jetzt muss alles doch gut werden.
Jetzt muss alles gut
werden. Also das ist jetzt sehr plakativ, aber ich meine, letztlich war ja diese Botschaft dahinter.
Genau. Und das, worauf ich da hinaus will, ist, und deswegen bin ich da voll bei Ihnen, dass es da ein extrem großes auch Arbeits- und auch weiteres Forschungsfeld sein sollte, um zu gucken, wie kann man da die Personen auch noch weiter und differenzierter abholen und genau. So auch gerade auch in so Gruppensettings und so auch in dieser Aufgabe, auch in dieser, uns auch tatsächlich in so einer Berufung, da auch weiter dran zu gehen. Weil die, ich finde, Sie haben das super in Worte gefasst. Das würde ich genauso sehen. Das kann man nicht durch irgendwelche, sagen wir mal, klassischen Therapie, Depressionstherapie-Konzepte in den Griff bekommen. Ne? Also ich kann mich noch erinnern, in Klinikzeiten, würde mich nicht wundern, in meiner Zeit damals, da kann ich mich an einen Fall erinnern, da haben die ganz mit auch richtig schwere Medikamenten versucht, eine Stabilität reinzubekommen und die wussten nicht, woher das kommt. Und dann kommt man natürlich immer recht schnell mit diesen genetischen Konzepten. Und von denen muss ich ja sagen, halte ich gar nichts. Mir nicht böse gemeint, aber gerade mit Genetik, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig im Bereich, um nur reines psychisches Verhalten zu erklären. Ja. Nicht, dass ich das total abstreiten will, aber das halte ich immer schnell so für das natürlich dann schnell, das kann man schlecht wieder, also schwer widerlegen. Ne? Und da finde ich nämlich viel einfacher, was heißt einfacher, naheliegender ist dieses Phänomen, das kann vielleicht ja auch genetisch oder angeboren sein, das ist ja auch dann okay, aber im Phänotypischen, also wie man das dann auch mit beeinflussen kann und wie sich das entwickeln kann, da dann anzusetzen und auch vielleicht auch zu gucken, biografisch, wo ist es vielleicht schon mit den Eltern und so weiter ja schon vielleicht vorgelebt worden und ne, so.
Also interessant fand ich, dass viele Hochbegabte sich gar nicht bewusst sind. Also ich selber war mir eigentlich auch nicht wirklich bewusst, dass ich von Idealismus betroffen bin, sagen wir es mal so. Ich habe das eigentlich vor allen Dingen beim Schreiben des letzten Buches über die Genies entdeckt. Und ich denke, ein wichtiger, gerade bei dieser elementaren existenziellen Depression, die einfach die Nachrichten nicht mehr verkraftet, die bestimmte Absurditäten eben im Umfeld oder in der Welt nicht mehr aushalten kann. Also Hochbegabte erleben das ja manchmal wie ihren eigenen Schmerz oder ihr eigenes Leid, wenn sie sehen, dass andere irgendwie ungerecht behandelt werden oder leiden müssen. Also ein erster wichtiger Schritt ist, glaube ich, zu begreifen, dass sie Idealisten sind. Weil für Hochbegabte ist eigentlich der Normalzustand, dass man sich rücksichtsvoll verhält, dass man sich fair verhält, dass man Leute unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter, unabhängig von der Herkunft gleich. Das ist für sie eigentlich der Normalzustand. Und sie können oft nicht begreifen, warum andere sich nicht so verhalten. Das ist ihnen häufig ein vollkommenes Rätsel.
Ja.
Und ich denke, dass ein gewissen Teil, sagen wir mal, dieser Trauer oder dieser Wut, die sie auch erleben über Missstände, dass man sie ruhig auch ermuntern sollte, das zu akzeptieren, weil das eigentlich, sagen wir mal, zu einem gesunden und auch zu einem tiefgründigen Menschen dazugehört. Also sozusagen der Mut, bewusst ein tiefgründiger Mensch zu sein, der eben nicht all das ausblendet. Aber natürlich sollte diese Trauer oder diese Wut oder diese Resignation nicht den ganzen Menschen dominieren oder kontrollieren, sondern eben ein Teil bleiben. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, aktiv zu werden, also mit anderen Idealisten sich zusammenzutun. Obwohl natürlich viele, auch Hochbegabte, sagen, ja, ich als Einzelner, ich kann noch nichts bewirken und ich kann nicht sozusagen überall auf der Welt irgendwie sein. Aber wie Sie vorher gesagt haben, Greta Thunberg oder es gibt viele andere Beispiele, weiß ich nicht, Martin Luther King oder
ja, genau.
Mein wo eine einzelne Person, der übrigens auch, weiß ich nicht, 3 Klassen übersprungen hat und 2 Doktortitel hat und also auch ein hoch- oder höchstbegabter war. Also es gibt sehr, sehr viele Beispiele in der Geschichte, auch in der jüngeren Geschichte, wo durchaus eine einzelne Person, ich meine Greta Thunberg, die hat sich mit einem selbstgeschriebenen Schild in die Fußgängerzone gesetzt und damit letztlich eine weltweite Klimabewegung losgetreten. Also das ist ein Aspekt, den ich meinen Klienten empfehlen würde oder empfohlen habe, dass man mit anderen Idealisten sich zusammentut, auch wenn es nur wenige sind, oder sich im Internet irgendwie mit anderen zusammentut und aktiv wird in irgendeiner Form. Dann, was auch eine ganz wichtige Hilfsmöglichkeit ist, ist wirklich das Gehirn dahingehend zu trainieren, dass man den Fokus verengt, dass man nicht immer quasi die ganze Welt und das gesamte Universum im Blick hat und sich dann ohnmächtig und hilflos fühlt, sondern dass man den Fokus so verengt auf ein Gebiet oder auf das nahe Umfeld, wo man auch tatsächlich etwas bewirken oder verändern kann. Und Hochbegabte haben ein sehr flexibles Gehirn und können sowas eigentlich ganz gut trainieren, von dieser umfassenden Vogelperspektive hin immer wieder wie so eine Kamera auf ein nahes, auf ein engeres Umfeld oder auf ein bestimmtes Gebiet, sei das jetzt Tierschutz oder sei das Friedensbewegung oder Klimabewegung, wo sie etwas bewirken können. Sehr wichtig finde ich auch, und das hängt damit auch eng zusammen, das müssen wir sicher alle lernen, dass man einfach Nachrichten und Informationen dosiert. Also dass man sich bestimmte Auszeiten nimmt und sich auch nicht zu jeder Zeit sozusagen alles antut, was irgendwie an schwierigen Nachrichten irgendwie auf einen einprasselt. Und ich glaube, den wichtigsten Hinweis sozusagen oder die wichtigste Hilfestellung für, sagen wir mal, verzweifelte Idealisten mit Sinnkrisen oder existenzieller Depression ist, dass sie dieses starke Mitgefühl, was sie haben, und auch dieses starke Verantwortungsbewusstsein, dass sie das auch auf sich selbst anwenden.
Sehr gut. Ja, schön.
Also sprich, dass sie sich lernen, sich zu schützen, auch da zu haushalten ein bisschen mit ihren Kräften, dass sie sich auch sowas wie, sagen wir mal, man kann sich Bilder wie einen inneren Bodyguard zum Beispiel zulegen oder eine innere Amazone meinetwegen oder auch sich an einen Schutzort begegnen, der schwer bewacht ist, weil sie einfach, so wie sie mit anderen Mitgefühl haben und Verantwortung, dass sie mit sich selbst auch dieses Mitgefühl haben und sagen, jetzt hast du dir mal eine Verschnaufpause verdient. Du kannst nicht quasi immer für alle irgendwie da sein und musst auch verantwortungsvoll mit dir selber und deinen Ressourcen umgehen. Und das ist auch etwas, was man trainieren kann. Also durchaus immer wieder dieses Bild, meinetwegen des inneren Bodyguards oder der inneren Amazone, die auf einen aufpasst und sagt, so jetzt... Kurt hat jetzt keine Zeit irgendwie für das Leid der Welt oder Birgit oder Andrea, wie auch immer, muss jetzt dringend geschützt werden, darf jetzt absolut keine zusätzliche Belastung mehr irgendwie zugemutet werden, weil sonst baut man eben auch selbst ab.
Ja, stimmt. Ja, so ist das. Und ich finde daran, das, was Sie eben gesagt haben, mag ich noch einmal aufgreifen. Sie werden mir ja recht geben, insbesondere das Aufnehmen oder das Verstärken negativer Vibrations in Bezug auf Datenflut, wie eben negative Nachrichtenmeldungen weltweit, wie auch immer, das was, oder eben, ne, wie Sie schon gesagt haben, Friedensbewegung, Klimabewegung, all das, es gibt ja genug jederzeit, was uns sozusagen fluten kann. Genau das bewegt uns aber im negativen Sinne gerade sehr, wenn eben die positive Seite der Waage schon länger Schieflage hat, da werden Sie mir recht geben. Das heißt, wenn also die Ausgeglichenheit in der Person einigermaßen vorhanden ist, wodurch auch immer, so ist das auch ein probates Mittel, einigermaßen gut durch die Welt zu kommen. Also ich kann zumindest sagen, dass die Hochbegabten, die ich erlebe, die es geschafft haben, in einem kleinen, feinen, manchmal nur wirklich minimalistisch Kontext zu leben mit Gleichbefähigten, Gleichgesinnten, weil sich da einfach so ein bisschen idealistischer Menschen gefunden hat, die leben ein von der Außenwelt, Sie werden mir recht geben, durchaus belächeltes, bestauntes Leben, aber leben das sehr selbstzufrieden und glücklich und können da gut mit sich sein, weil sie eben den Spiegeleffekt haben, weil sie sich verifiziert fühlen und bei sich sein dürfen und dann auch genug Autonomie haben und Stärke, innere Stärke, um tatsächlich ausblenden zu können. Ne? Das gar nicht an sich ranlassen zu müssen. Und an der Stelle behaupte ich, ist das ja auch der Schulterschluss zu den Genies, die Sie vorstellen in dem Buch Extrem begabt, die das ja durch ihre Werke, ne, durch ihre Leistungen, durch das, was sie kreiert haben, letztlich auch für sich schaffen konnten. Denn das fand ich jetzt letztendlich auch noch so interessant. Ich habe letztens einem Künstler zugehört in einem Vortrag, der gefragt wurde, was denn seine Bilder wert sind. Fand ich ganz spannend. Mhm. Und er dann sagte, wir sind doch hier nicht bei RTL. Also, ich mache diese Bilder, weil ich es kann und weil die mir was bedeuten. Die mache ich für mich. Oh. Und ne, die spiegeln mich, mein Werk, meine Ideen und all das, was mich, ne, durch das Studium geleitet hat, meine Weiterentwicklung. Aber ne, da stecken meine Lern- und Studienjahre hinter. Und für mich. Nicht für Dritte, also für gegebenenfalls Käufer.
Ja.
Ich bin kein Dienstleister. Und ich meine, da werden Sie mir recht geben, dass ich denke, Dienstleister auf keinen Fall, wenngleich Menschen, die also beispielsweise Florence Nightingale, die also Gutes im Schilde führten für viele andere Menschen, denen es aber trotzdem um etwas ging, von dem sie zutiefst fühlten, dass es wertvoll und wichtig ist und weit über die eigene Person hinausgeht.
Das ist auf jeden Fall auch wieder dieser Aspekt der Authentizität oder dass Hochbegabte oft unbedingt eben ihre Aufgabe verfolgen müssen oder ihren eigenen Weg verfolgen müssen. Und wie Sie auch schon, finde ich, ganz richtig gesagt haben, nimmt es auch manchmal vielleicht sehr spezielle Formen oder spezielle Lebensformen an, dass Hochsensible immer wieder Zeiten brauchen, eben wo sie sich ausklinken oder dass sie eben keinen riesigen Freundes- und Bekanntenkreis haben, sondern vielleicht nur so 2-3 Leutchen, mit denen sie sich gut verstehen. Oder dass sie sich manchmal Stunden, vielleicht auch tagelang, ich habe das jetzt kürzlich gelesen über Hannah Arendt und Karl Jaspers, da hat die Haushälterin geschrieben, also wenn die zusammengekommen sind auf dem Berghaus in der Schweiz vom Jaspers, dann haben die sich manchmal 10 Tage lang am Stück über ein einziges Thema unterhalten, wo ich gedacht habe, das würde jedem Normalsterblichen komplett auf die Nerven gehen. Aber ich fand das toll. Also ich hab das, für Außenstehende, die denken wahrscheinlich, ja, mein Gott, das kann man auch in einer Stunde abhandeln. Aber für die Betreffenden selbst, so wie das geschildert wurde, war das absolut erfüllend. Ja. Ich habe noch so ein schönes Zitat von der Annemarie Röper, wenn das noch reinpasst zu diesem Thema. Das war eine amerikanische Pädagogin, die viel über Hochbegabung geschrieben hat und Schulen für Hochbegabte gegründet hat. Sie hat es eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, indem sie schreibt, von Beginn an zeigen Hochbegabte eine stärkere Wahrnehmung der Komplexität der Welt und ein größeres Bedürfnis, in all dem Sinn zu finden. Die Angst, die durch dieses Bewusstsein entsteht, versuchen sie zu überwinden, indem sie Ordnung in dieses scheinbare Chaos um sie herum bringen. Sie haben zugleich auch größere Fertigkeiten, diese Aufgabe zu bewältigen. Also ich finde, das beschreibt genau diese, wie Sie es vorher schon sagten, Spannungsfeld, in dem Hochbegabte sich befinden oder dieser Balanceakt. Einerseits eben diese unheimliche Intensität der Wahrnehmung des Denkens und Empfindens und auch natürlich die Verletzlichkeit, die dadurch entsteht. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch immer wieder betonen, dass sie eben oft sehr bis ins hohe Alter sehr viele kreative Strategien entwickeln, sich selbst zu managen. Also da bin ich manchmal wirklich echt erstaunt, wie Hochbegabte auch mit schwersten Belastungen umgehen oder Schicksalsschlägen umgehen oder eigenen Macken umgehen, indem sie immer wieder neu justieren, immer wieder neu ausprobieren, was ihnen gut tut, wie sie einen Schritt weiterkommen. wie sie auch mit so einer Metakognition, also dem Beobachten des eigenen Denkens und Fühlens, versuchen, so da dran zu drehen, dass sie mit ihrem Leben und dem Alltag besser zurechtkommen. Also ich habe den Eindruck, die Energie oder die Kreativität ist da oft fast unerschöpflich. Ja. Ein Leben lang sozusagen damit beschäftigt, sich selbst zu managen und die eigene Komplexität oder Vielschichtigkeit zu managen.
Ja, es ist ja einfach so, indem man die Energie rauslässt, spürt man dann eben halt auch die Selbstwirksamkeit und kommt dadurch so in seine Kraft. Und wenn das dann, ich sag mal, also ich kann das zumindest sagen, wenn wir hier unsere Gruppen haben, die sich inzwischen ja schon recht vertraut sind, in Teilen zumindest, die Fortgeschritteneren, dann wird es warm, ne? Dann wird es unglaublich warm im Raum. Das kann man richtig deutlich spüren. Und es ist wunderbar zu beobachten, wirklich, es ist wunderbar zu beobachten, wie dieser Effekt, der von Webb eben angesprochen wurde, dass eben diese Symptome, jetzt rein aus dem Krankheitskontext, wirklich sofort verschwinden, wenn man diese Menschen miteinander verpartnert und die innerhalb kürzester Momente realisieren, wirklich ganz schnell realisieren, wow, ich bin doch kein Alien, ich bin ja doch nur ganz normal, Frau Brackmann, hochbegabt.
Ja, weil Sie sagen warm, mir ist jetzt auch schön warm von unserer sehr intensiven Unterhaltung.
Ja. Sehr schön.
Ja.
Ja, wunderbar. Ein ganz tolles Gespräch mit einer fantastischen Frau. Ganz, ganz lieben Dank.
Das kann ich nur zurückgeben, also mit einem fantastischen Mann und einer fantastischen Frau. Ja. Sehr, sehr schön.
Dankeschön.
Das Gespräch.
Ja, und danke, dass Sie unser Gast waren, dass Sie Ihre Zeit mit uns geteilt haben, so viele wertvolle, fantastische Dinge gesagt haben, wertvoll für uns, aber natürlich auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir erwarten dann mit Spannung ein neues Buch. Dürfen wir das hoffen?
Ja, ich bin am Überlegen. Die genialen Frauen sind ein bisschen ja zu kurz gekommen, ob die nicht nochmal ein eigenes Werk verdient hätten. Da bin ich am Überlegen, ob ich da. Aber das wird dauern. Bei mir dauert das immer ein Weilchen.
Ja, das darf ich
kein
auch.
Kein Druck.
Nein, überhaupt nicht. Alles gut.
Okay, vielen herzlichen Dank.
Ja, gerne.
Hammer.
Dankeschön.
Alles Gute für Sie.
Alles Gute für Sie.
Ja, alles Gute für Sie auch.
Ja.
Tschüss. Danke. Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.